Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und diese Interviewfolge kannst du wieder als Videostream auf meinem YouTube-Kanal verfolgen. Ich begrüße einen spannenden Gast, Bernd Deken. Erstmal hallo Bernd.
Moin Philipp.
Es ist so, Bernd und ich kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, deshalb muss er gerade wahrscheinlich so ein bisschen lachen nach so einer formalen Ansprache, aber tatsächlich möchte ich hier auch direkt meinen Respekt zum Ausdruck bringen und dich neugierig auf diese Folge machen, denn wenn ein Mensch so im Alter von, ich sag mal 20 Jahren schon über 40 Mitarbeiter beschäftigt und schon auf eine starke unternehmerisch fundierte Karriere zurückblicken kann, wo andere vielleicht immer noch zur Schule gehen und gerade Abitur oder so hinter sich haben, dann könnt ihr euch einfach darauf vorbereiten, dass hier einiges an Informationen fließen wird, die man so nicht alle Tage hört. Von daher, Bernd, hol die Leute mal ganz kurz ab. Wie bist du in die Selbstständigkeit gestartet und wie kam es dazu, dass du so schnell 40 Leute hast? Fangen wir mit dieser Geschichte vielleicht einfach mal an.
Alles klar, danke erstmal für die Einladung, Philipp. Ich habe mich total gefreut. Genau, ich habe halt damals mit 15 Jahren mein Unternehmen angemeldet. War damals ein bisschen kompliziert, weil man ist dann noch nicht geschäftsfähig, braucht dann dementsprechend vom Amtsgericht da eine entsprechende Bescheinigung und so weiter. Das Ganze hat sich ein bisschen hingezogen. Und die damalige Ursprungsintention war einfach nur, dass ich immer 15 Euro Taschengeld bekommen habe und Papa halt einfach sagte, wer damit nicht hinkommt und mehr braucht, muss halt irgendwie Geld verdienen. Und daraus ist dann so ein bisschen das Ganze entstanden, wo man sich dann natürlich als Jugendlicher fragt, okay, wo liegt die eigene Begabung? Wie kriegt man das jetzt hin, dementsprechend da zusätzliche Einnahmen zu generieren? Und ja, so ist das Ganze dann mit der Selbstständigkeit begonnen. Damals mit 5 € die Stunde angefangen. Die Kunden haben mich entweder, wenn sie überregional da waren, aus Kloppenburg abgeholt von zu Hause, mich später wieder nach Hause zurückgebracht. Die dann halt hier in der Nähe gewohnt haben, da bin ich mit meinem Fahrradanhänger hingefahren und habe das Ganze dann da dementsprechend vor Ort geregelt. Aber so war damals eigentlich die Intention, dass ich für mich so dachte, okay, ich möchte halt einfach mein Taschengeld ein bisschen aufbessern und dass ich da dann irgendwann mal so viel Geld mit verdiene, dass ich davon leben kann, war ja ursprünglich gar nicht die Intention. Und ich war zur damaligen Zeit auf der Realschule, später dann auf der berufsbildenden Schule, für eine schulische Ausbildung noch. Und danach hatte ich aber einfach das Problem, dass ich immer mehr Kunden, also von den damaligen Privatkunden, immer mehr Firmenkunden dazugekriegt habe und irgendwie immer schon immer mehr auch gemacht habe. Ich hatte dann immer in den Schulstunden das Problem, dass ich da dann irgendwie schon nebenbei ein bisschen Fernwartung machen musste, während damals zum Beispiel so eine Tageszeitung, die ich betreut hatte, die mussten ja einfach täglich irgendwie ihre Tageszeitung produzieren. Wenn die jetzt ein IT-Problem hatten, dann ja, musste man durchaus auch mal tagsüber mit denen irgendwie schnacken. Und genau, so hat man das dann irgendwie nebenbei gemacht. Es wurden immer mehr Kunden und ist dann so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Und als ich dann auf der berufsbildenden Schule irgendwann fertig war, ging es ja gerade in Richtung Corona-Zeit. Ja, und da hat sich dann tatsächlich ein relativ großes Unternehmen gemeldet, mit Standorten in ganz Deutschland, ein Logistikunternehmen, was da zu der damaligen Zeit total am Expandieren war. Und da ging es dann quasi los, dass es ziemlich viele Mitarbeiter wurden, sage ich mal.
Ja gut, aber jetzt pass auf, jetzt erzähl mal ganz kurz diese Arbeitsabläufe. Also als wir uns damals kennengelernt haben, hast du ja gesagt, du hättest da ganz viele Mitarbeiter gehabt und hättest sie alle so ein bisschen aus der Ferne steuern müssen, im Bett gesessen mit einem iPad in der Hand, um die dann irgendwie auch anzuleiten, was sie machen müssen. Aber ich habe das ja nur so jetzt von dir gehört. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit der Quelle zu sprechen. Also erklär mal einfach ganz kurz so einen Arbeitsprozess. Du bist da jetzt, keine Ahnung, 19, 20 Jahre alt, hast da 40 Mitarbeiter, die aber teilweise auch Dienstleistungen bei diesem großen Logistiker in der Nacht erbringen. Du bist irgendwie, weiß ich nicht, in der Schule oder im berufsbildenden Kontext unterwegs. Wie kann man sich das so vorstellen? Weil ich habe die Story ja schon ein paar Mal gehört. Trotzdem finde ich die halt so witzig und deshalb erzähl einfach nochmal selber.
Ja, vielleicht ist es dazu ganz interessant zu wissen, als ich, bevor der Kunde gekommen ist, hatte ich einen Vollzeitmitarbeiter und wir hatten zusammen die ganzen Kunden bedient. Dann klingelt irgendwann das Telefon, dann hat sich hat sich ein Unternehmen gemeldet und es hat gesagt, ja, wir haben eventuell einen Auftrag für Sie. Das war irgendwie alles ganz geheim, wir sollten erstmal eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben und so. Und ich war mir zum damaligen Zeitpunkt erstmal gar nicht so bewusst, ob ich da überhaupt drauf Lust habe, da jetzt irgendwie dann noch Papierkram zu machen, da was zurückzuschicken und so weiter. Aber dann hatte ich ja irgendwie auch mitgekriegt, dass das alles ein bisschen schwierig wurde mit Corona und dann habe ich gedacht, gut, dann machst das mal. Man wird ja nicht dümmer davon. Und ja, dann kurz nachdem wir das dann zurückgeschickt hatten, wurde dann schon gesagt, ja, also ihr könnt das heute Abend bei uns in Hannover an einem Standort angucken und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr quasi danach in der darauffolgenden Nacht den ersten Standort bedienen. Ja, und so sind wir dann von morgens, wo wir noch im Büro gesessen haben, abends in Hannover gewesen und haben da eine Nachtschicht begleitet, sage ich mal, um dann zu wissen, um welches Projekt es überhaupt ging und was wir dann da machen sollten. Und dann haben wir ab der darauffolgenden Nacht geguckt, dass wir das dann für den anderen Standort bewerkstelligen konnten. Und es hieß damals, das soll erstmal irgendwie so eine halbe Woche bis Woche laufen und da muss man mal gucken, wie wir da unterstützen können und so. Und das haben wir dann auch irgendwie gewuppt bekommen. Aber wir hatten halt auch das Problem, dass wir nachdem wir das quasi gemacht haben und gemerkt haben, irgendwie war das nach einer halben Woche oder Woche nicht zu Ende, sondern es wurde einfach gefragt, ob wir das auch noch für mehr Standorte machen können. Und der Kunde ja zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht wusste, mit wie vielen Mitarbeitern er es jetzt so auf unserer Seite zu tun hat, weil wir waren ja einfach nicht so viele. Das war ja etwas beschränkt, sage ich mal. Und dann mussten wir ja tatsächlich gucken, dass wir relativ schnell Mitarbeiter einstellen, die wir irgendwie befähigen, diese Aufgabe zu machen. Und so hat man sich das ja am Anfang angeguckt. Man wusste, was man grob machen muss. Und durch die Mitarbeiter, die wir dann eingestellt haben und ja auch sehr schnell quasi auf die Straße kriegen mussten, wir hatten ja nicht jetzt irgendwie 2 Monate Vorlauf oder so, sondern wir mussten ja direkt agieren da, hat man sich dann überlegt, welche Strategien kann man machen, damit man einfach eine neue Person sehr schnell in einen Job reinkriegt. Und so haben wir damals eine ganze Menge per Fernwartung gelöst, per Teams-Meetings oder halt auch in der Form, dass man denen ein Tablet an die Hand gegeben hat, wo man gesagt hat, wenn du ein Problem hast, dann zeig mir das mit deinem Tablet, so dass man quasi, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, wie so eine Kamera, wo man davor steht und sagt, so da und da ist das Problem. Und man selber konnte dann ja, weil ich ja nicht an jedem Standort gleichzeitig sein konnte, konnte ich dann ja von zu Hause aus, aus dem Bett heraus sagen, ja gut, dann würde ich jetzt erstmal so und so vorgehen. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt und man muss dann so ein bisschen Lösungen finden.
Ja, erzähl noch mal ganz kurz einfach vielleicht diese kleine Episode durch das schnelle Wachstum. Brauchtet ihr auch permanent neue Handyverträge und so? Da hat es ja irgendwie so eine Kiste dann da. Erzähl mal, das finde ich einfach lustig. Da können die Leute sich da besser reinversetzen, weil diese Wachstumsdynamik kann man ja sonst gar nicht so nachempfinden. Viele stellen ja ein, zwei neue Mitarbeiter pro Jahr ein. Da kommen ja nicht einfach mal 10, 20, 30 an Bord, so im normalen Mittelstand. Deshalb, wie war das da? Nimm mal das Beispiel mit den Handykarten.
Gut, okay. Also, wenn wir wussten, dass wir einen neuen Standort dazu bekommen, dann hat man uns das morgens gesagt und das hieß, bis zur nächsten Nacht musste dieser Standort dann auch bedient werden von uns. 6 Tage die Woche, jede Nacht. So, und das heißt, die Vorlaufzeit war ja dann sehr, sehr gering, wenn ich dann schon nächste Nacht jemanden in den Einsatz bringen musste. Aber es war damals eine sehr dynamische Situation durch Corona. Im ganzen Versandbereich war viel los. Die Leute haben wie wild bestellt. Und deswegen war auch klar, das musste da laufen. Und wir selber hatten dann ja auch relativ schnell raus, wo man eigentlich so wusste, alle 1, 2 Wochen kriegst du auch einen neuen Standort dazu. Das heißt, du konntest permanent Mitarbeiter suchen. Du hattest aber gleichzeitig halt auch das Problem, dass du die Mitarbeiter, die du dann morgens gefunden hast, ja auch sehr schnell onboarden musstest. Daher hatten wir halt immer irgendwie mindestens ein Handy, ein Notebook und ein Auto da stehen, wo man dann sagen konnte, alles klar, wenn ich den Mitarbeiter morgens finde, dann kriege ich den abends so in den Einsatz. Und wir hatten für alles Mögliche irgendwelche Anleitungen gemacht. Wir haben Videoanleitungen gemacht zu verschiedenen Themen haben quasi im Vorfeld eigentlich schon geguckt, wenn es irgendwie möglich war, dass es noch ging, haben wir den Mitarbeiter schon mal eine Nacht an einem anderen Standort mitgeschickt. Aber so haben wir es hingekriegt, dass wir quasi sehr schnell darin waren, neue Mitarbeiter onzuboarden, da die Mitarbeiter ja auch nicht nur aus unserer Region kamen, sondern ja auch zum Beispiel, wir kommen jetzt aus Cloppenburg in der Nähe von Oldenburg-Bremen, dann kam ja auch durchaus mal irgendwie ein Standort wie Berlin oder Nürnberg oder München müsste es damals gewesen sein oder so dazu. Das ist ja auch räumlich noch sehr weit auseinander und da musste man ja einfach extrem schnell sein und dafür braucht man dann ein bisschen Struktur.
Ja, also wie gesagt, das ist schon eine krasse Geschichte, wenn man sich so überlegt, herzlich willkommen, also könnten Sie sich vorstellen, hier zu arbeiten, wunderbar, dann fangen Sie heute Nacht an. Das heißt, ich schlage vor, Sie machen sich mit dem neuen Laptop und dem Handy vertraut, weil schlafen geht jetzt nicht mehr und dann ab zum Kunden und dann werde ich Sie aus dem Bett mit meinem iPad in der Hand unterstützen. Aber jetzt ist ja dieses Business eine ganze Zeit gelaufen und wer sich dann im Nachgang mit dir nochmal tiefer austauschen will, der kann ja dann den Kontakt suchen, das werden wir später nochmal alles zur Verfügung stellen. Aber da ja so viel in deinem Leben passiert ist, obwohl du erst 25 bist, Spulen wir mal einen ganz kleinen Moment vor. Das heißt also, du hast jetzt diesen Logistiker eine ganze Zeit lang unterstützt und irgendwann dann ja auch nicht mehr. Das heißt also, was hat dich zum Beispiel animiert, irgendwann da mal die Notbremse zu ziehen oder einen Schlussstrich oder was immer du für ein Vokabular wählen willst und dann zu sagen, ich mache jetzt wieder den Fokus auf was anderes?
Ja, also das Projekt war ja ursprünglich kleiner angelegt und wurde dann ja immer größer in sehr kurzer Zeit. Es wurde dann auch so groß, dass wir irgendwann selber gemerkt haben, dass wir als einziger Partner in dem Bereich das gar nicht alles stemmen können. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch andere Partner mit dazugeholt, und irgendwann waren da dann, hat auch der Kunde weitere Partner zugeholt und so weiter. Es waren immer mehr Firmen drin, die für dieses Projekt tätig waren. Und wir konnten das so alles gar nicht mehr richtig stemmen. Und irgendwann wurde ich stutzig, als dann der Endkunde selbst im Karriereportal exakt die gleichen Stellen gesucht hat, wie wir die zur Verfügung gestellt haben. Wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, das ist hier jetzt nichts Langfristiges. Ich habe das auch damals mit den anderen kommuniziert, und also mit den anderen Partnern, die mit im Projekt waren, die alle sagten, ja, mach dir da mal keine Sorgen, das wird schon alles. Und ich hatte aber dort trotzdem ein bisschen Schiss und war mir nicht so sicher, ob das wirklich alles wird. Und hab dann für mich entschieden, dass es sicherer ist, wahrscheinlich da geplant rauszugehen. Denn so konnte man, wir haben auch bei den Mitarbeitern in der Einstellung immer gesagt, wir wissen nicht, wie lange das läuft, das Projekt und so weiter. Wir haben ja arbeitslose Leute eigentlich gesucht. Wir wollten ja nicht, dass irgendeiner für uns den Job kündigt. Aber so wusste jeder, dass das wird jetzt nicht, die haben vergleichsweise viel Geld bei uns verdient, sage ich mal, aber die wussten alle, das ist jetzt hier nichts auf Ewigkeit. Und so konnte man dann geplant mit denen das Ganze beenden. Denn unsere Kündigungsfrist für beim Kunden war deutlich länger, wie der Kunde eine Kündigungsfrist bei uns hatte. Das heißt, wenn als wir gekündigt hatten, konnten wir ziemlich geplant vernünftig da raus und haben für jeden eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Aber bei den anderen war es dann anders. Die haben, glaube ich, weiß ich nicht, sagen wir mal 3, 4 Monate das Ding noch so durchgezogen und dann wurde das Projekt extrem verkleinert für alle und die standen dann durchaus vor ganz anderen Herausforderungen, wenn man das dann erst von heute auf morgen weiß, dass es so gefühlt übermorgen zu Ende ist, ne?
Ja, wobei ich glaube, für diejenigen, die jetzt hier zuhören, da ist ein wichtiger Impuls dabei. Und zwar geht es da aus meiner Sicht um diesen unternehmerischen Weitblick, dass man einfach den Markt beobachtet, die Entwicklung des Marktes beobachtet, Entwicklungen auch antizipiert. Wer einfach immer nur abwartet und genießt, dass es gerade gut läuft, wird halt irgendwann an dem Punkt auch mal ganz böse überrascht. Und du hast ja jetzt hier gerade bewiesen, man kriegt ja frühzeitig Zeichen mit. Ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen so, dass jetzt zum Beispiel aktuell vielleicht die wirtschaftliche Lage etwas angespannt ist, ist jetzt für manche immer noch eine Überraschung. Andere haben das kommen sehen, haben sich darauf vorbereitet. Und so ist es halt immer. Jetzt hast du also da frühzeitig einen strategischen Rückzug gemacht und hast dann auch einen anderen Fokus in deinem Unternehmen gesetzt. Das heißt, du hast ja dann da auch einige Sachen wiederum sehr erfolgreich hingekriegt, jetzt mit der anderen Fokussierung und dann ja auch tatsächlich dann einen besonderen Preis für bekommen. Vielleicht willst du das mal gerade skizzieren. Du hast ja was bekommen?
Genau, ich habe den Existenz- und Gründerpreis vom Verbund Oldenburger Münsterland bekommen. 2022 war das. Das war so gerade da, wo das alles in der Endphase war, sage ich mal, wo es dann da auseinanderging. Ja.
Ja gut, aber das ist ja auch eine coole Sache, dieser Preis. Nehmen wir den mal als Beispiel für das Thema Reputation. Und das ist ja das, worüber ich immer spreche. Reputation, Sichtbarkeit bringt dir neue Kunden. Was hat dieser Preis, allein die Tatsache, dass du den bekommen hast, ohne dass jetzt jeder einzeln prüft, warum du den bekommen hast, was hat der auch für deine Akquisechancen für Konsequenzen gehabt?
Ja, der Preis war ja dahingehend sehr wertvoll, wenn man, ich müsste lügen, ich habe es nicht so 100%ig im Kopf, aber ich glaube, in dem Jahr vor dem Preis müssten wir so etwa 80 bis 100.000 Euro Online-Marketing Budget investiert haben, also in Form von Ad-Anzeigen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Preis gewonnen haben, habe ich das Ganze dann einfach mal ein bisschen sein gelassen, weil ich schon zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, irgendwie, als ich das bekommen habe, dass da plötzlich eine ganze Menge Leute darauf aufmerksam wurden und wir haben tatsächlich am Ende über 12 Monate in keine einzige Werbekampagne mehr investiert. Und hatten einen ziemlichen Andrang, was Neukunden angeht. Und das war auf jeden Fall extrem wertvoll. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich kam ja aus der Situation, wo jetzt der große Kunde dann weg war. Der hat so, sagen wir mal, 90% unseres Umsatzes ausgemacht. Wir hatten ein extremes Problem. Wir haben in der Zeit, wo wir den hatten, auch alles andere durchsubventioniert und ich habe ja nebenbei versucht, den restlichen IT-Service für unsere ganz normalen Mittelstandskunden weiter aufzubauen. Aber plötzlich musste ja das zweite Standbein, sage ich mal, was dann vernünftig aufgebaut wurde in der Zeit, aber musste ja das ganze Unternehmen irgendwie tragen. Und deswegen kam mir das mit dem Preis natürlich super, weil es mir einfach sehr in die Karten gespielt hat. Ich konnte dadurch dann plötzlich sehr schnell weitere Neukunden akquirieren. Und dann dementsprechend das ganze andere Business da weiter hochziehen, wo du ja dann auch maßgeblich unterstützt hast. Das war ja dann auch in etwa die Zeit, wo ich dich dann kennenlernen durfte.
Ja gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja jetzt eine gute Vorlage, die ich nicht ungenutzt lassen kann, aber konzentrieren wir uns erstmal auf dich. Das heißt also, tatsächlich ist es ja so, ich habe ja oft davon gesprochen, ihr müsst irgendwo Pressearbeit machen, ihr müsst irgendwie mit Bewertungen arbeiten, Testimonials, irgendwelchen strategischen Partnerschaften, gerade in einem regional orientierten Business, Wirtschaftsförderung, in IHK und andere Verbände, Werbefördergemeinschaften etc. sind ja gute Multiplikatoren. Und wenn man dann da auch noch einen Preis kriegt und dann die lokale Presse das auch noch ein bisschen promotet, hat man einfach einen Vertrauensvorschuss, der eben dazu führt, dass man auch immer mehr Anfragen bekommt. Ich habe ja auch zum Beispiel hier mit der Wirtschaftsförderung in Leverkusen zu meiner damaligen Zeit, wo ich das andere Unternehmen betrieben habe, eine sehr enge Kooperation gepflegt. Die haben mich als Redner hier und da mal aufgestellt, aber gleichzeitig haben die mich dann auch mal als Berater für so Existenzgründer angefragt. Da kriegte ich kein Geld für, aber damit würde ich in rückwirkend sagen, habe ich mir auch immer mal ein paar Credits erarbeitet, wo dann auch mal einer sagte, wenn man da irgendwas machen kann, dann müssen wir mal gucken, ob wir den Semmelrot mit an Bord holen. Also das ist ja gerade auf lokaler Ebene immer so ein Geben und Nehmen, weil so funktioniert es ja im Prinzip auch. Die Leute, die da außen vor bleiben, die fühlen sich dann immer irgendwie, ich sag mal, falsch behandelt, aber die machen halt auch einfach nichts. Und rumsitzen und warten ist halt unternehmerisch betrachtet keine gute Strategie. Da muss man halt schon ein bisschen agil sein. Und was ich beim Bernd so schätze, ist, der Bernd schläft halt nicht. Das heißt also, wenn du den brauchst, der ist immer erreichbar. Und gerade wenn ich auch manchmal Sachen testen will, meinetwegen eine neue Videotechnologie oder so, dann sage ich, hör mal, ich bin hier gerade, habe da was installiert, können wir das mal eben testen? Sagt er, ja, ich bin im Büro, können wir machen. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt sonntagsabends um 22 Uhr ist oder keine Ahnung, irgendwie in der Woche. Das heißt also, du bist ja echt ein Machertyp und gleichzeitig eben noch so jung, wenn du jetzt da diese großen Projekte stemmst. Ich meine, du hast da ja im Hintergrund auch jede Menge Sachen laufen. Wenn du mit deinem jungen Alter da auf gestandene Unternehmer triffst, die jetzt dich buchen und damit deine Kunden sind, was hast du da für Erfahrungen gemacht, was die Gespräche angeht? Weil viele, die jetzt jung sind, meinen ja immer, ich kann noch nicht so richtig angreifen, ich bin noch nicht alt genug, ich brauche erst noch irgendwie eine Legitimation oder ich brauche irgendwie noch mehr Erfahrung. Ich habe ja auch tatsächlich die ersten Kundengeschäfte so gemacht, deshalb musste ich eben so lachen, als du das erzählt hast. Also entweder hat meine Mama mich zum Kunden gefahren oder der Kunde hat mich abgeholt. Wenn es ein bisschen länger gedauert hat, hat er mir auch Butterbrote geschmiert, weil ich war ja morgens noch in der Schule und dann hat das ja bis abends gedauert. Und dann hat den, ne, de, dann manchmal hat man ja dann auch überlegt, was man jetzt dafür bezahlt, weil so eine richtige Preisliste gab es dann auch noch nicht. Und das war dann halt auch immer ein cooler Start, aber dafür bin ich ja dankbar. Manche glauben immer, man muss erst super professionell aufgestellt sein, bevor man angreift. Wenn du jetzt also heute mit so gestandenen Unternehmern redest, gerade wenn es dann um große technologische Themen geht, wo ja auch viel Risiko mit verbunden ist, wie fühlst du dich da wahrgenommen? Ist das eine Challenge? Ist das keine Challenge? Kann man da reinwachsen? Was hast du für Erfahrungswerte gemacht?
Ich glaube, dass ein Vorteil, den wir bei uns halt einfach haben, ist, dass wir sehr schnell sind und agil. Also wenn man mit uns zusammenarbeitet, die Kunden werden es wissen, dass wir wirklich flott sind. Ich weiß da vor ein paar Wochen noch einen Kunde, der da wirklich ein krasses Problem hatte. Neukunde sich, glaube ich, abends um 22:15 gemeldet, freitags und samstags morgens war das Thema geklärt. Bis samstags mittags hatte der alles von uns, was er brauchte, damit das alles wieder läuft. Und wir hatten vorher noch nie Kontakt. Also ich glaube, dass das so Themen sind, weil wir einfach sehr, sehr flott sind und die Kunden wissen, dass sie sich darauf verlassen können, können wir natürlich da auch an der Stelle schnelles Geschäft machen. Und gerade in diesen ganzen Themen geht es ja dem Kunden einfach nur darum, dass er sagt, ich habe hier ein Problem und brauche eine Lösung. Und wenn ich die Lösung schnell präsentieren kann, wird auch nicht viel nachgefragt, sondern dann wird diese Lösung ja am Ende des Tages auch genommen und dann ist gut. Mittlerweile ist es natürlich auch so, dass wenn ich beim Kunden sagen kann, ja gut, ich habe das, was Sie hier jetzt angefragt haben, schon x-mal gemacht in verschiedenen Größenordnungen oder so, dann habe ich natürlich dann auch schnell vieles erschlagen, weil wenn es einfach genügend Referenzen gibt, fragt ja auch keiner, weil dann kann man es ja offensichtlich, dass natürlich das jetzt dann auch, jetzt bin ich zwar auch erst 25, aber habe jetzt 10 Jahre Jubiläum gehabt gestern, also das so mittlerweile läuft es ja, also das, da kann man ja schon von Erfahrung auch sprechen.
Ja gut, das Thema Geschwindigkeit hast du jetzt an so einem kleinen Projekt hier kurz illustriert und der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, gut, okay, da hat er mal Zeit gehabt, da hat er das gemacht. Lass mal vielleicht lieber über was anderes sprechen, was jetzt jeder andere wahrscheinlich eher für eine gefakte Nachricht hält. Aber ich meine, du hast ja jetzt vor kurzem, ich konnte im Hintergrund ein bisschen mitwirken, aber mal eben eine komplett andere Firma übernommen. Ich meine, wie viele Tage hat das gedauert?
Freitagmittags hatte ich die Info gekriegt und dann, ich wusste ja, dass wir schnell sein müssen, dann war das ja sonntags durch. So,
Ja.
das Projekt, ja, das ist dann, das geht dann recht fix, sage ich mal, aber das ist ja halt auch der einzige Grund, warum es dann am Ende klappt. Wir arbeiten ja in einem Businessmodell, wo es immer eigentlich um kritische Dinge geht. Keiner sagt, ich plane in 3 Jahren mal meine IT zu wechseln, sondern viele reizen ja den Zeitpunkt so weit aus, bis es keine andere Möglichkeit mehr gibt, als jetzt irgendwas zu machen, weil es funktioniert nichts mehr. Und dann ist es ja einfach nur entscheidend, dass schnell einer die richtige Lösung umsetzen kann, sodass alle wieder am Start sind. Zum Beispiel diese Tageszeitung, wo ich eben von gesprochen habe, die ich damals als Schüler nebenbei gewonnen habe, die habe ich gewonnen, als Silvester abends die IT nicht mehr funktionierte und keiner wusste, wie diese Tageszeitung, die Tageszeitung am nächsten Tag gedruckt werden sollte. So, Silvester abends als Neukunde irgendwo anzufragen und zu sagen, ja, wir haben ein Problem, wäre schön, wenn da einer kommt. So, da gibt es ja jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, wo man sich da melden kann.
Ja, also das vielleicht auch für diejenigen, die jetzt hier zuhören. Der eine oder andere schaltet ja immer direkt ab, wenn irgendwo das Wort IT fällt, dann sagt er, ich bin ja gar kein ITler, aber manche sind ja dann auch in der Lage, um die Ecke zu denken. Also Erreichbarkeit ist tatsächlich ein kritischer Businessfaktor. Ich denke immer auch, wenn ich zum Beispiel mal hier zum Physiotherapeuten gehe oder so, das ist einfach so peinlich, wenn du da auf der Bank liegst und du hörst, da klingelt das ganze Tag der Telefon, aber es geht halt niemand dran, weil das sind ja alles Aufträge, die einfach keiner entgegennimmt. Und es kann ja nicht so teuer sein, da jemanden dran zu setzen oder vielleicht einen Mechanismus zu schaffen, entweder über KI oder auch traditionell über einen Anrufbeantworter, nach dem Motto, ich rufe sie gleich einfach zurück, damit der Auftrag nicht verloren geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großes Ding. Also ich habe ja eine wahnsinnig große, ja, ich sag mal, Anwaltskanzlei mit nahezu 100 Anwälten als Kunden gewonnen, weil der Chef von dem ganzen Laden in Leverkusen einfach als Privatperson wohnte. Und der rief irgendwann damals in meiner Firma an und sagte, hören Sie mal, ich komme hier irgendwie nicht ins Internet, können Sie mir da helfen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Und es war aber so ein Sommertag, da finde ich, kann man immer ein bisschen länger arbeiten. Im Winter, wenn es so dunkel ist, will man ja dann irgendwann auch mal Feierabend machen. Aber beim Sommer habe ich immer das Gefühl, ach ja, komm, ist egal. Und dann sagte ich so, hören Sie mal, ich schaffe das jetzt nicht, aber ich kann heute Abend um 7:30 vorbeikommen. Und dann bin ich da hingefahren, habe das mal eben gemacht. Und das fand er so geil. Da hat er gesagt, hören Sie mal, dass Sie um die Uhrzeit noch kommen. Ich dachte, das war ein Witz, als Sie mir das am Telefon suggeriert. Damit sind Sie da. Und dann musste ich aber noch mal am nächsten Tag wiederkommen, weil da musste noch ein bisschen was an Material besorgt werden. Und dann sage ich, hören Sie, ich übergebe das gar nicht an Kollegen. Ich mache das morgen eben hier fertig, weil ich bin jetzt hier im Thema, das geht am schnellsten. Da war der an Tag 2 so beeindruckt, da hat er mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt und hat gesagt, hören Sie mal, ich habe da noch eine Firma im Hintergrund. Wenn Sie Bock haben, würde ich mich freuen, wenn Sie da vielleicht auch mal die IT machen, weil unser jetziger ist da auf keinen Fall so schnell wie Sie. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da läuft ja bei Ihnen alles besser. Und dadurch ist dann über Jahre ein riesiger Deal zustande gekommen, nur weil ich an einer Stelle einfach mal nicht gesagt habe, nee, tut mir leid, außerhalb der regulären Arbeitszeiten oder was man sonst alles für Ausreden hört. Von daher, cool. Die gleiche Geschichte, die jetzt hier untergegangen, also ein bisschen untergegangen ist, weil das kann sich ja keiner vorstellen. Du hast ja im Prinzip nicht einfach nur freitags die Info bekommen, das Unternehmen ist jetzt, ich sag mal, übernehmbar, sondern du hast ja dann am Samstag auch schon Steuerberater aktiviert, Rechtsanwalt aktiviert und die ganzen anderen Sachen gemacht. Also das ist ja auch eine Sache. Ich meine, du hast jetzt Glück, weil dein Vater einfach da jetzt eine sehr tragende Rolle hat, auch in deiner Region. Aber gleichzeitig, du hast einfach ein gutes strategisches Netzwerk. Das heißt also, gib den Leuten mal Einblicke, die jetzt da überhaupt nichts haben. Manche haben ja noch nicht mal festen Ansprechpartner für Arbeitsrecht, obwohl sie Personal haben, für Versicherungen, obwohl, ne, außer Check24, weil sie immer auf die Kosten achten, oder keinen Hausarzt, der mal einfach ein Rezept schickt, ohne dass man vorbeikommen muss, weil man da gar keine Beziehungen pflegt. Strategische Partnerschaften, was würdest du sagen, sind so deine zentralen Schlüsselfiguren, die dich auch immer wieder gut unterstützen, wenn es vorangeht oder
Ja,
vorangehen muss? So.
also ich meine, Papa ist ja Steuerberater, hat eine Steuerkanzlei hier in der Region. Dadurch ist natürlich auch ein gewisses Netzwerk von Haus aus da. Gleichzeitig habe ich ja auch einfach den Vorteil, dass ich für ganz, ganz viele Kunden aus verschiedenen Branchen arbeiten darf. Und da ja durchaus auch immer mal persönliche Kontakte bei zustande kommen. Der Kunde meldet sich ja im ersten Fall bei uns, um etwas bei uns zu erwerben. Aber man merkt ja dann auch in der Zusammenarbeit ein bisschen, wie das ein oder andere Unternehmen arbeitet. Und da sind ja ja durchaus auch Unternehmen bei, wo man nachher selber auch ziemlich überzeugt ist und sagt, ja gut, okay, da kann ich mir durchaus vorstellen, auch gleichzeitig mit denen mal Geschäfte zu machen, weil man die Kunden ja doch, gerade wenn man ITler ist, danach auch sehr gut einschätzen kann. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig, dass man das ja irgendwo auch so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Die Kunden wissen es von mir, dass wenn da Extremsituationen sind, dass die mich dann auch durchaus sehr, sehr schnell kriegen, egal zu welcher Zeit. Gleichzeitig habe ich natürlich dann, wie jetzt in dem Fall, auch die Möglichkeit, ja, den einen oder anderen Rechtsanwalt dann vielleicht auch nochmal nach Feierabend oder am Wochenende zu kriegen. Und ja, so das, ich glaube, da geht es auch einfach um eine professionelle Basis, weil jeder weiß, es wird nicht ausgenutzt. Ich werde da nicht für kontaktiert, wenn da abends um 19 Uhr der Drucker einen Papierstau hat. Und gleichzeitig werde ich auch niemanden belästigen aus meinem Umkreis, sage ich mal, wenn es nicht wirklich Not tut, zu der Uhrzeit. Und das ist einfach irgendwie so eine Strategie, die ich, weiß ich nicht, vielleicht auch von zu Hause aus mitgekriegt habe so und auch immer irgendwie so umgesetzt habe, wo ich einfach weiß, außerhalb der normalen Arbeitszeiten werde ich mich nur melden, wenn es wirklich nicht anders geht. Und weil das alle wissen, klappt das dann halt auch.
Ja, also das ist eine Sache, die ich zum Beispiel bei strategischen Partnern auch als Grundvoraussetzung mache. Ich sage dann relativ zu Beginn auch, wir können nur zusammenarbeiten, wenn ich Ihre WhatsApp-Nummer habe, weil wenn da mal irgendwie Not am Mann ist, brauche ich eine kurzfristige Antwort. Dann sind die teilweise gerade zu Beginn etwas reserviert, weil die wahrscheinlich alle schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Da sage ich, Sie können ja die Nummer irgendwann blocken, wenn Sie das nervt, aber im Normalfall stellen die dann nachher fest, hey, das hat echt Sinn gemacht, weil wenn der Semmelrot was schickt, ist echt wichtig. Und ich habe ja auch Leute, die selber in so einem Berufskontext arbeiten, die dann auch einfach mal eine WhatsApp schicken, weil letztens einer, hör mal, ich kann dir jetzt nur die Sprachnachricht schicken, bin gerade auf dem Weg zur Verhandlung, aber hier ist die Antwort, dann komme ich weiter, alle kommen weiter und das ist natürlich dann einfacher, als sich da hinzusetzen. Lieber Philipp, ne, sehr geehrter Semmelroth, die schreiben ja immer so ein bisschen formal die ganzen Rechtsanwälte da, aber das ist ja alles unnötiger Ballast drumherum. Das muss man halt mit den Leuten aber auch aufbauen und dafür muss man sich natürlich auch ein bisschen beweisen, dass man da auch ja, das richtige Feingefühl hat. Weil jeder, der hier zuhört, wird sicherlich auch den einen oder anderen Bestandskunden haben, der überhaupt kein Feingefühl hat, der leider deine Handynummer hat und dich für jeden Scheiß anruft und du denkst dir jedes Mal, Kollege, das hat doch wirklich Zeit. Dafür musst du nämlich doch jetzt wirklich nicht Heiligabend hier anrufen, nur weil du keine Familie hast und da irgendwo alleine rumsitzt und jemanden zum Spielen brauchst. So, das heißt also, grundsätzlich nochmal, bevor das nachher untergeht, wenn ihr die Gelegenheit habt, Bernd mal live zu sehen, dann solltet ihr euch einfach mal bei ihm in der Firma treffen. Nicht nur, dass er eine tolle Kaffeemaschine hat, aus der ich nur Kakao getrunken habe, aber der war extrem lecker, sondern ihr habt vielleicht auch die Möglichkeit, mal seinen Vater kennenzulernen, weil der ist einfach eine Granate. Wir sind zusammen essen gegangen, mega Typ. Alleine dafür lohnt es sich schon, da mal einen Ortsbesuch zu machen. Aber jetzt pass auf, du hast ja viel jetzt da in den letzten Jahren auch umstrukturiert in deinem Unternehmen. Du machst jetzt sehr wieder Online-Marketing, du machst irgendwelche Formate, auf denen du Kunden gewinnst. Also ich will da jetzt nicht so weit ins Detail reingehen, weil ich kenne ja alle Internas, will das nicht so offenlegen. Das kannst du selber entscheiden, was Details. Du hast da strategische Partnerschaften, du bist immer am Rotieren und so. Aber du hast ja auch irgendwann mal beispielsweise Kontakt zu mir gesucht. Du hast auch vorher mit anderen gearbeitet. Was würdest du jetzt mal so rückwirkend sagen? Die Leute haben ja jetzt von dir nur so Erfolgsgeschichten gehört. Was waren so große Herausforderungen, die du in deinem Business meistern musstest, vor denen andere vielleicht sich wappnen sollten?
Ja, ich sagte das ja eben schon mit der Geschichte, wenn man jetzt einen Kunden hat, der irgendwie 90% des Umsatzes ausmacht, und der von heute auf morgen raus ist, man gleichzeitig mitarbeitermäßig dann einiges umstrukturiert werden muss, dann steht man natürlich plötzlich vor ziemlichen Herausforderungen. Wenn man dann noch irgendwie, weiß ich nicht, 21 oder wie alt ich da zu dem Zeitpunkt war, als er der letzte Riesenschwenk war, sage ich mal, ist, dann freut man sich natürlich über jede Unterstützung, die man da irgendwie bekommen kann. Ich habe ja durchaus verschiedene Leute kennengelernt, sage ich mal, die schon irgendwie versucht haben, jemanden mal oder mich mal in meinem Leben zu unterstützen, und andere, die auch schon ganz gut unterstützt haben. Deswegen war ich ja bei dem Kontakt damals initial, als wir gesprochen hatten, auch durchaus etwas skeptisch. Ja, das hat sich dann ja doch als ganz gut bewahrheitet, sage ich mal. Aber genauso ist es ja immer ganz gut, wenn man für verschiedene Dinge mal jemanden haben kann, der einfach schon eine gewisse Expertise und Erfahrung mitbringt aus anderen Projekten und weiß, wie gewisse Dinge einfach laufen. Und gerade da jetzt bei dir und auch mit deinem Netzwerk, es ist natürlich unheimlich wertvoll, wenn vorne irgendwo Probleme an der Front auftauchen, aber man dann durchaus mal eben im Hintergrund klären kann, was jetzt da zu tun ist, damit es dann halt auch läuft, und nicht gleich bei jeder ja, sag ich mal, bei jeder kleinen Herausforderung, die da auftritt, man selber dann da auch wieder kurz vorm Burnout steht, ne?
Ja, aber wenn du jetzt mal konkret, also du musst jetzt nicht alles offenlegen, aber einfach mal so irgendeinen Sachverhalt, weil das Problem ist, in der also sorry, in der Unternehmerwelt wird immer über Erfolge gesprochen. Kaum einer spricht mal wirklich darüber, da hatte ich nur noch Stress mit Mitarbeitern, die sind alle weggelaufen, da hatte ich heftige Liquiditätsprobleme, da ist mir der größte Kunde weggebrochen und ich hatte schlaflose Nächte, da hat mir die Bank irgendwie das Darlehen gekündigt, weil irgendwie meine Bonität zurückgegangen ist. Es gibt ja tausend Dinge, die im Unternehmerleben passieren, über die ja im Prinzip nie einer wirklich spricht. Das Einzige, was man wirklich mal mitkriegt als Außenstehender, ist, dass da eventuell mal jemand Insolvenz angemeldet hat, was ja einfach nur heißt, es hat so viele Krisen gegeben, dass man irgendwann gar nicht mehr da raus konnte. Aber wenn du jetzt mal so reflektierst, ich meine, guck mal, da hört jetzt einer diesen Podcast, denkt sich so, ja krass, hat der da mit 20 Jahren 40 Leute, das muss ja voll die Maschine sein, hat er einfach Glück gehabt und weil er Papa da im Nacken hat, der auch Steuerberater ist, hat das sicherlich geholfen. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja eher diese Fähigkeit, sich auch immer wieder neu aufzustellen, sich immer wieder neu zu erfinden, Dinge in Frage zu stellen und sich vielleicht auch selber irgendwie immer wieder, ja, neue Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung sollte man die Firma ausrichten. Gib da doch mal irgendeine Story preis, wo du mal irgendwie auch echt eine Krise beseitigt hast, um dann nach hinten raus einfach, obwohl es vielleicht hart war, deutlich besser dazustehen.
Ja, auch da haben wir ja, wenn man, wo du das eben ansprichst mit der ganzen Bankenthematik oder so, dann ist es natürlich jetzt nicht so, dass wenn man jetzt sagt, man hat jetzt, ist jetzt 10 Jahre am Markt und dann entwickelt sich irgendwie Umsatz und Kontostand dann sowieso eine gerade Linie nach oben. Auch da war es ja damals so, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, wie hoch der sechsstellige Betrag im Minus war, aber er war ganz gut im Minus. Er war auf jeden Fall so groß im Minus, dass man zum damaligen Zeitpunkt auch nicht mehr in der Situation war, dass man sagte so, wenn ich auf diesen Job jetzt keine Lust mehr habe, dann suche ich mir, glaube ich, was anderes. Sondern man wusste, wenn ich auf diesen Job jetzt keine Lust mehr habe, dann habe ich ein wahnsinniges Problem, wenn ich mit dem Kontostand am Ende des Tages da rausgehe, weil da muss ich erstmal ziemlich lange arbeiten, bis ich das wieder aufgeholt habe. Auch das sind ja, waren ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht selbstverursachte Dinge, weil ja im Hintergrund Rechnungen dafür geschrieben waren. Aber als dann der Impuls auch von euch kam, wie eigentlich unser damaliges Mahnwesen zum Beispiel funktioniert hat, nämlich gar nicht, ja, das sind so, wird ja, eine Kleinigkeit kann man jetzt so nicht sagen, aber wenn man so eine gewisse Struktur von außen teilweise da reinbekommt ins Unternehmen, wo man einfach gewisse Dinge dann angehen kann, dann hat man solche Probleme plötzlich auch gar nicht mehr. Und damals war die Situation für mich, als ich auf euch zugegangen bin und mit dem Kontostand, weil und den gleichzeitig offenen Forderungen schon ziemlich, ja, sag ich mal, aussichtslos. Und ich habe zwar den einen oder anderen wird jetzt wundern, dann, wenn Papa Steuerberater ist. Ja, Papa ist Steuerberater und den hat man ja auch irgendwo im Hintergrund. Aber Papa ist jetzt nicht der Typ Mensch quasi, der den ganzen Tag die Hand über dich hält und sagt, hier, wird schon und wir kümmern uns mal jeden und das kriegen wir schon hin so, sondern Papa kümmert sich dann, wenn man ihn konkret fragt, nach einem Problem und sagt, man braucht die Hilfe. Aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn man nicht die Hilfe des Vaters in Anspruch nehmen muss, sondern auch durchaus mit anderen Leuten dann ans Ziel kommt. Und ja, das war damals eine Situation, die für mich sehr prägend war, auch heute in der ganzen weiteren Unternehmensführung immer noch sehr prägend ist, dass man einfach weiß, dieser Status damals, der war so schlimm, da will man auf gar keinen Fall irgendwie wieder hin. Und deswegen muss man jetzt organisatorisch alles so machen, dass dieser Fall nicht wieder eintreffen kann, ne?
Gut, aber da ich also ich wüsste die Zahl noch, wie du im Minus warst und ich wüsste jetzt auch ungefähr, wie es aktuell aussieht. Von daher ist da ja jetzt nicht nur ein großes Delta zwischen den zwei Extremen, sondern es ist ja jetzt auch ein großer Puffer da. Das würde also einen Augenblick dauern. Aber worauf ich eigentlich vielleicht hinaus möchte, anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Ich beobachte ja immer wieder, dass viele, die sich selbstständig gemacht haben und dann, wenn sie Mitarbeiter einstellen, Unternehmer werden, dass die tatsächlich nie wirklich diese kaufmännischen Basissachen gelernt haben. Die haben im Endeffekt irgendeine technische Expertise und mit dieser technischen Expertise Kunden gewonnen und durch diesen Zustrom von mehr Kunden dann Mitarbeiter eingestellt. Aber irgendwann wird man dann immer besserer Fachexperte, taucht immer tiefer in die Materie ein, vergisst dann aber diese ganzen organisatorischen Dinge drumherum. Und meine Firma ist ja damals auch so schnell gewachsen. Ich habe selber auch so viel mitgearbeitet, dass ich tatsächlich dann ja auch nur alle 3 Monate Rechnungen geschrieben habe, weil das musste ich ja ganz zu Anfang noch selber machen. Deshalb ist das ja jetzt auch so heute in meinem Coaching, dass ich den Leuten immer sage, du musst mit Anzahlungen arbeiten, du musst wöchentlich fakturieren, du schickst nur eine Mahnung und keine zweite. Wenn der nach einer Mahnung nicht bezahlt, geht die Sache gleich zum Rechtsanwalt, weil wenn einer nach der ersten Mahnung nicht bezahlt, braucht er keine zweite und dritte. Der will dann eher einfach nicht bezahlen und der braucht dann ein Zeichen, dass das jetzt hier keine Option ist, sondern erfolgen muss. Und von daher kann man einfach durch viele, viele kleine Stellschrauben da natürlich auch deutlich bessere Planungssicherheit in diese Liquiditätsströme reinbringen. Aber so wie du das jetzt an dem Beispiel der OPOS-Liste und so aufgeschlüsselt hast, sehe ich das ja auch bei vielen Dienstleistern. Die arbeiten wie blöde, aber die haben gar nicht wirklich auf dem Radar, ob die ganze eingesetzte Zeit auch wirklich abgerechnet werden kann. Also die machen da Beratungen umsonst, die machen irgendwelche Planungsleistungen umsonst oder die sind irgendwie mit Selbstorganisation beschäftigt. Das heißt, als Chef denkst du, die sind alle gerade voll beschäftigt, aber eigentlich hat das wertschöpfungstechnisch überhaupt keine Auswirkungen. Und von daher muss man da ja auch mal so ein bisschen drauf achten. Wenn du jetzt mal so dein Unternehmen betrachtest, würdest du sagen, dass ihr jetzt aktuell schwer mit der Krise zu kämpfen habt oder ist das für euch überhaupt kein Problem? Was ist so aktuell die Situation am Markt, wie du sie beobachtest?
Also für uns selber kann man derzeit überhaupt nicht sagen, dass wir irgendwie in einer Krise sind oder so. Ganz im Gegenteil, man müsste sagen, dass wir noch nie so viel gearbeitet haben, glaube ich, alle in der Firma, wie das derzeit der Fall ist. Wenn man sich dann mit anderen unterhält, kriegt man durchaus irgendwie ja auch andere Impulse und wundert sich ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber es wäre jetzt der falsche Moment, um jetzt irgendwie zu klagen, wie es gerade läuft. Also das ist bei uns derzeit nicht der Fall und da bin ich auch sehr dankbar drum. Aber ich glaube, dass es auch teilweise vielleicht ein bisschen was mit der persönlichen Einstellung zu tun hat, dass man auch einfach mal ein bisschen mit positivem Mindset rausgehen muss. Und wenn man da selber schon nicht begeisterungsfähig mehr ist, wenn man sich die Nachrichten anguckt und denkt, ja gut, es bricht ja draußen alles zusammen, dann ist es halt auch schwierig, Umsatz zu machen. Weil ja, da muss man, glaube ich, selber auch schon mit einer halbwegs vernünftigen Stimmung reingehen. Und natürlich, klar, die Zeiten werden schwieriger und die Kosten explodieren an allen Stellen und so weiter. Und das merkt man natürlich als Unternehmen auch irgendwo. Aber trotzdem haben wir weiter viele Aufträge, gut zufriedene Kunden und immer wieder neue Märkte, die sich da auch draus ergeben. Also das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung jetzt aus den letzten Krisen. Ich meine, jetzt bin ich ja noch nicht so alt, aber in der Corona-Zeit, wo ich dann am Anfang richtig Schiss hatte, sage ich mal, und wir da am Ende sehr gut rausgekommen sind, dann ging das mit dem Ukraine-Krieg los, wo man dachte, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen, am besten erstmal alles sein lassen und auf Sicht fahren. Am Ende lief das auch wieder alles super. Jetzt geht es mit dem Iran-Krieg, mit der Geschichte, wo auch am Anfang, glaube ich, ja, erstmal wieder so ein bisschen so ein Entsetzen da eingesetzt hat. Aber jetzt läuft das schon wieder ein paar Wochen und man denkt sich, ja, es ist alles entspannt und man muss, glaube ich, einfach für sich so sein Ziel haben und sagen, darauf arbeitet man jetzt drauf hinaus. Alles andere, was um einen rum passiert, kann man ohnehin nicht beeinflussen. Wir müssen einfach sehen, dass wir Gas geben und die Dinge am Markt präsentieren, die halt gefragt werden. Ne?
Ja, jetzt möchte ich, dass du einen Erfahrungswert mit den Leuten teilst, der dir jetzt wahrscheinlich gar nicht so direkt bewusst ist und vielleicht erst durch meine Frage bewusst wird, aber den viele ja so gar nicht nachvollziehen können. Du hast ja in der ersten Situation mit sehr vielen Mitarbeitern weniger Geld verdient als jetzt heute. Das heißt also, im Prinzip ist das ja einfach mal ein schöner Beweis wieder dafür, dass ein größeres Unternehmen, auch wenn dein Wettbewerber beispielsweise größer ist, nicht automatisch erfolgreicher ist als du. Eventuell wechselt der auch einfach nur Geld, weil viele sind einfach völlig unprofitabel und einfach nur groß. Das heißt, du hast diese Erfahrung schon gemacht, dass es im Prinzip einfach durch die Größe alleine nicht automatisch besser läuft. Es wird komplexer, es ist einfach administrativ viel anstrengender und natürlich auch eventuell dann gar nicht so profitabel, wie wenn man sich einfach mit weniger Leuten auf ein paar Sachen richtig gut fokussiert und da einfach richtig Gas gibt und die Projekte oft genug wiederholt. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist Folgendes. Was hat das mit deinen Mitarbeitern gemacht? So eine Art Geschäftsmodellwechsel. Sind alle noch da, die früher da in der Logistikerzeit voll dabei waren? Oder hast du jetzt andere? Ich kenne die Antwort, aber ich will, dass die Leute hier dieser Reise mal folgen.
Ja gut, es sind ja durchaus einige Mitarbeiter nicht mehr da, aber auch andere langjährige Mitarbeiter sind noch dabei. Nicht jeder kriegt und kann so einen Wechsel mitkriegen, aber am Ende, ich meine, das ist immer eine wirklich doofe Situation, finde ich, als Unternehmer, weil man kann sich besser mit anderen Dingen beschäftigen, die machen irgendwie mehr Spaß, wie dann solche Themen, wo durchaus ja vielleicht auch mal jemand von Bord gehen muss, sage ich mal. Aber Am Ende des Tages muss ich natürlich ein bisschen bedenken, dass wir jetzt ein Unternehmen haben, wo ja mehrere Familien irgendwie dranhängen und man für alle Mitarbeiter irgendwie sorgen muss, dass da jeder ein Lohn und Brot ist. Und im Zweifel muss man dann halt vielleicht auch ein bisschen rational denken und sagen, ja gut, dann muss man vielleicht auf den einen oder anderen verzichten und dafür alle anderen retten, als alles vor die Wand zu fahren. Und ja, ist nicht schön, aber so hat sich das irgendwie in der Vergangenheit jetzt bewiesen, dass es auf jeden Fall geklappt hat, ne?
Ja, das ist ein guter Tipp, über den ihr alle mal nachdenken solltet. Der andere Punkt ist aber auch der, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du früher mit so einer Pauschalvergütung gearbeitet hast, wo die Leute einfach für einen Einsatz, für Anwesenheit bezahlt worden sind, dann finde ich, gewöhnen sich Mitarbeiter sehr schnell an so einen Modus, dass Präsenz zeigen in vielen Fällen schon mal reicht, schon mal 80% des Ganzen ausmacht. Dann muss man natürlich noch ein paar Ergebnisse produzieren. Wenn es halt ein bisschen länger dauert, macht man das halt an einem anderen Tag, vielleicht in einer anderen Nacht in einem ehemaligen Geschäftsmodell. Aber wenn dann der Geschäftsmodellwechsel stattfindet und die Leute eher in so einen Geld gegen Zeitmodell wechseln oder wo halt wirklich Leistung auch Grundlage für Abrechenbarkeit ist, stelle ich immer wieder fest, dass das einfach ein Shift ist, den der eine oder andere einfach nicht schafft. Was hast du da konkret beobachtet?
Genau, so muss man es ja sagen, dass wir die 6 Nächte, die wir damals immer gearbeitet haben, das war ja, man darf es nicht ganz genau so ausdrücken, aber eigentlich im Grunde genommen war ja Anwesenheit das, was gezählt hat. Du durftest keine größeren Probleme haben in der Nacht, wenn es kritisch wurde, dann musste man sich kümmern und da war halt wichtig, dass die mich dann informiert haben, aber ansonsten war für die erstmal oberste Prio ja, dass sie pünktlich da sind. So Arbeitsbeginn. Und das ist ja hier in unserem aktuellen Business, sage ich mal, was komplett anderes. Da geht es ja eigentlich überhaupt nicht darum, irgendwie ja pünktlich da zu sein oder so, sondern es geht ja vielmehr darum, entsprechende Qualität abzuliefern und einen Kunden am Ende des Tages auch zu begeistern. Und ja, der Druck ist dann natürlich deutlich höher, aber ja, das ist so, wie ich halt eben sagte, das kann durchaus sein, dass es nicht für jeden was ist. Und da bin ich ja auch nicht böse drum. Das tut mir dann irgendwie leid, aber das Unternehmen entwickelt sich nun mal leider da irgendwie so hin. Und ja, ehrlich gesagt, fällt mir es dann für mich als Person irgendwie ziemlich leid, weil ich habe auch irgendwie so diese Anspruchshaltung, dass ich einfach Lust habe, coole Dinge zu machen, wo man abends nach Hause geht und einfach denkt, wow, geil, das habe ich jetzt eingeführt bei dem Kunden und der hat die und die Funktion bekommen, jetzt kann er viel schneller arbeiten oder irgendwas, das viel sicher war oder er hat einfach diesen Mehrwert, wo man abends nach Hause geht und denkt, ist doch schön, weil man selber gebraucht wird. Und das so ist auch so meine Anspruchshaltung an meinen eigenen Job, sage ich mal. Und ich kann ja durchaus verstehen, dass das nicht jeder so teilt und auch nicht jeder so diesen Anspruch da hat. Aber ja, deswegen kann man halt auch vielleicht nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das ist dann leider so.
Ja, und das ist also auch wichtig. Ich finde, dass viele Unternehmer das zu sehr feiern, wenn sie Mitarbeiter seit unzähligen Jahren an Bord haben. Manchmal ist das auch einfach aufgrund von Bequemlichkeit. Man versucht, den Konflikt zu vermeiden. Man schaut weg, dass die Leistung nicht mehr so passt und man ignoriert auch einfach, dass manche Leute für das neue Geschäftsmodell, weil jeder von uns muss sich ja in irgendeiner Form weiterentwickeln, nicht mehr so geeignet sind. Und Loyalität darf man aus meiner Sicht nicht überbewerten. Also gerade wenn ich an meine zwei Prokuristen denke, die ja jetzt schon seit über 10 Jahren bei mir sind. Also, die können ja gar nicht mehr gehen, weil wir einfach ein eingeschworenes Team sind. Und ich glaube, wir machen da auch einfach nicht nur zusammen einen verdammt guten Job, sondern wir kommen auch alle menschlich miteinander hervorragend klar. Plus die ganzen anderen Mitarbeiter, die jetzt nicht ganz so lange am Start sind. Aber tatsächlich ist das schon irgendwo so, dass man sich da auch zusammen weiterentwickelt. Aber wir würden halt auch nicht dulden, wenn da einer einfach nur so mitschwimmt. Weil wenn der da nicht weiterschwimmt und irgendwie auch mal guckt, was kommt morgen auf mich zu, dann kann man an den Leuten nicht festhalten. Und das müsst ihr halt auch, gerade wenn ihr schon ein bisschen länger am Startzeit zwischendurch mal verifizieren, sind die Leute da an Bord, weil ihr die nett findet, weil die euch irgendwie Rückendeckung geben, weil die euch irgendwie nicht angreifen und nicht kritisieren oder weil die richtig gute Arbeit bringen, weil irgendwann kommt es halt dann doch auch mal auf die Arbeitsergebnisse an und wenn die irgendwann nicht mehr passen, dann ist der Kunde weg, dann hast du zwar immer noch den Mitarbeiter da und der ist immer noch loyal zu dir, aber du kannst ihn nicht mehr bezahlen und dann du hast es eben schön formuliert, dann subventionierst du da vielleicht einen schlechten Mitarbeiter aufgrund von, weiß ich nicht, Loyalität. Und auf der anderen Seite kommen alle anderen auch ins Straucheln, weil der Laden sich nicht mehr rechnet. Und das ist halt irgendwie ein Problem. Was bei dir ja sehr auffallend ist, das können jetzt die Leute, die jetzt dieses Interview hören, natürlich noch nicht nachvollziehen. Die müssen das erstmal so glauben. Aber deine Umsetzungsgeschwindigkeit ist ja extrem hoch. Also gerade in der Phase, wo wir uns so kennengelernt haben, da ist es ja so, dass ich ja auch nicht einschätzen kann, ob die Leute auch nur reden oder ob die wirklich dann auch performen auf dem Level. Ich erinnere mich an eine längere Fahrt. Ich war auf der Autobahn, du hattest mit mir telefoniert und hast gesagt, Philipp, ich habe da jetzt so viele Erstgespräche, ich würde die gerne abrechnen, ich brauche da so einen strukturierten Prozess. Ich habe da irgendwie mal ein bisschen Fragestellung, wie steige ich am besten in das Gespräch ein, wie erfasse ich den Bedarf am saubersten, wie mache ich das alles? Und dann haben wir da knapp 1,5 Stunden telefoniert und ich hatte halt einfach Zeit, weil ich auch auf der Autobahn war. Das Gespräch war auch nett, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ja, wer weiß, was jetzt daraus wird. Und gefühlt am nächsten Tag war da nicht nur das Ding umgesetzt, sondern du hast komplett eine digitale Version dieses ganzen Leitfadens gebaut, komplett fertig, mir dann auch direkt zur Verfügung gestellt, als wenn du die ganze Nacht nicht geschlafen hättest. Und das ist ja nicht die Regel. Die meisten Menschen sammeln ja Informationen ein, legen die dann irgendwo ab und sagen, eines Tages werde ich mich da nochmal drum kümmern und dann werden sie danach nie wieder schauen. Viele, die jetzt hier zuhören, die werden sich sicherlich auch dabei erwischen, dass sie da auf Seminaren waren, wo sie heute noch nicht wieder was mit den Unterlagen gemacht haben, obwohl das Seminar schon 4, 5 Jahre her ist und die es damals als super wichtig eingestuft haben. Aber du bist ja im Prinzip jemand, du kriegst eine Idee, du holst dir den Impuls und irgendwie machst du dann so lange weiter, bis das Ergebnis da ist. Was ist dein Geheimnis?
Ich glaube, das Geheimnis ist da an der Stelle so ein bisschen, dass ich versuche, mich wenig inspirieren zu lassen mit irgendwelchen unnötigen Veranstaltungen. Also gerade in IT, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, es gibt ja extrem viele Veranstaltungen. Wenn ich wollte, könnte ich ja gefühlt jeden Tag irgendwo sein und mir irgendwas anhören. Ich bin da ein bisschen egoistisch. Alles, was mich nicht interessiert, höre ich mir da auch nicht an der Stelle, weil es bringt mir nichts. Also irgendwann ist der Kopf, sage ich mal, voll. Ob ich jetzt zwei oder drei Fortbildungen im Monat mache oder ob ich 10 mache, ist an der Stelle wahrscheinlich ziemlich egal, weil die Impulse sind da ziemlich ähnlich. Ich habe auch durchaus Veranstaltungen, muss man auch fairerweise dazu sagen, wo ich irgendwie gar nicht bis zum Ende bin, weil irgendwann reicht das dann schon als Input? Das ist dann egal, ob meine Liste 10 Punkte oder 100 Punkte umfasst, weil ich eben niemals bis ans Ende komme. Und ich bin dann eigentlich schon darauf sehr fokussiert, dass ich dann durchaus schnell anfange, Punkte umzusetzen. Ich kann dann, wenn ich irgendwelche Themen habe, wo ich noch tiefer einsteigen muss, immer besser nochmal die Person direkt kontaktieren. Ich kann sie auch gerne bezahlen dafür, dass ich dann nochmal das einmal komprimiert bekomme, was mich interessiert. Aber ich brauche nicht irgendwo mich dann 5 Tage hinsetzen in eine lange Fortbildungsveranstaltung, wo dann mit etwas Glück am letzten Tag 2 Stunden nochmal kurz das Thema durchgegangen wird, weshalb ich mich da angemeldet habe, weil ich dann, also das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen bin ich da eigentlich, was diesen Zeitansatz ge angeht, weil ich ja auch, das Unternehmen ist ja bei uns auch so groß, dass ich ja durchaus auch noch ein bisschen mitarbeiten muss im Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, man schwebt da irgendwie als Sonne über einem und muss gar nichts machen. Das heißt, ich muss ja irgendwo gucken, wo ich meine Zeit rein investiere und ja, gehe dann da ein bisschen vorsichtig mit um sie nicht einfach komplett wegzuwerfen, ne?
Naja, aber das ist jetzt nur der Fokus, der dich dann einfach vor Ablenkungen schützt. Aber was treibt wirklich diese Umsetzung an? Was führt dazu, dass du einfach sagst, ich ziehe das jetzt durch und ich gehe jetzt nicht einfach ins Bett oder mache irgendwie was anderes? Weil, wie gesagt, eine Menge Menschen hört ja einfach irgendwann auf und sagt, ich bin zwar nicht fertig, aber ich gehe jetzt mal pennen. Und du hast dann ja auch mehr als einmal in unserer Zusammenarbeit dann so geschrieben, ja, da habe ich ja mal gestern Nacht eben bis 4 Uhr durchgeballert und jetzt ist das aber auch fertig und so weiter. Wo kommt dieser Antrieb her?
Kann nicht so gut entspannen, wenn ich an großen Dingen dran bin, die dann so halbfertig sind. Das fällt mir unheimlich schwer, mich da abends ins Bett zu legen. Da bräuchte ich dann auch kein Fernsehen gucken oder so, weil da kann ich mich selber nicht rechtfertigen, weil ich mir dann einfach denke, so, aber jetzt hast du diese Zeit auch einfach wieder weggeworfen. Da hättest du auch einfach fertig sein können. Kannst ja die Tage danach auch entspannen. Meistens klappt es dann nicht mit dem Entspannen den Tagen danach, weil dann hat man die nächste Idee. Aber ich brauche das Ding einfach abgeschlossen. Im Moment bin ich auch gerade wieder an einem so einem Ding dran mit einer Software, wo wir gerade versuchen, was einzuführen. Aber das macht mich unheimlich hibbelig, dass ich weiß, heute Abend habe ich Kinokarten besorgt und ich habe hier noch diesen einen Fehler. Und wenn ich den jetzt noch behoben bekomme, dann steht dieses Produkt, das ist fertig. Aber dieser eine Fehler ist halt noch da. Ich weiß eigentlich für mich, dass ich nicht in dieses Kino möchte heute Abend, bevor das nicht fertig ist. Und ich werde das auch irgendwie schaffen, dass ich das nach unserem Podcast gleich durchhabe, weil ja, einfach mal Sachen fertig machen war ja eigentlich so die Erfolgsstory aus den vergangenen Jahren, weil auch bei diesen Projekten, das ist doch diese ganzen Projekte sind doch alle das gleiche Thema. Wenn du in der IT etwas anfängst und du fängst jetzt an und stellst da zum Beispiel beim Kunden einen neuen Server auf, wenn du den halt installierst, ist es extrem schwierig, dafür eine Rechnung zu schreiben. Wenn du das Ding aber nochmal schnell fertig klopfst und dafür vielleicht abends 2, 3 Stunden länger arbeitest, dann kannst du auch danach die Rechnung schreiben, dann ist der Auftrag fertig fakturiert und du kannst dich danach dem nächsten Thema widmen. Aber ein großes Problem sind die Dinge, die einfach festhängen, wo man sagt, es fehlt noch irgendeine Kleinigkeit, deswegen ist es noch nicht fertig. Der Kunde kann vielleicht noch irgendwas abziehen vorher oder so, was er dann noch zurückhält oder so. Das kann ja durchaus richtig viel Geld kosten. Und deswegen denke ich mir, komm, die einzelnen Themen nehmen, eins anfangen, eins fertig machen und dann geht's ins nächste Ding.
Ich schmunzel jetzt nur, das kann man natürlich, wenn man nur den Audiostream hört, jetzt nicht sehen. Aber tatsächlich ist das auch so, diese Rastlosigkeit, die mich immer wieder anteasert. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann sage ich, ich ziehe das jetzt durch. Und das ist jetzt, wenn du dann Papa bist, nachher nicht mehr ganz so einfach, weil dann, ne, kommt der Sohn nach Hause und sagt, der Papa, ich will jetzt Domino spielen und so. Und dann musst du da halt auch mal irgendwie sagen, okay, ich höre jetzt hier auf, weil irgendwie habe ich dann da auch Bock drauf. Aber gleichzeitig ist halt so, ich erinnere mich auch an diese ewigen Nächte, wo ich da immer saß. Und auch manchmal, wenn ich auf Dienstreisen bin, dann sitze ich abends im Hotelzimmer und denke, eigentlich hast du heute genug Geld verdient, eigentlich hast du auch einen guten Job gemacht, alle sind happy. Aber irgendwie willst du diese eine Sache noch fertig machen. Und dann fängst du damit an und dann stellst du plötzlich fest, oh shit, schon wieder 12:30. Dann denkst du, irgendwie müsste ich jetzt mal pennen, weil gleich klingelt schon wieder Wecker und am nächsten Tag muss das auch wieder funktionieren. Aber ich glaube, das ist halt auch so das Luxusproblem der erfolgreichen Unternehmer, dass die immer eine Idee haben und auch immer wieder einen neuen Antrieb finden, sich darum zu kümmern. Weil ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, sollte man vielleicht auch diese Unternehmerplakette abgeben und sich dann entweder für einen Verkauf oder es einfach abschließen oder so entscheiden. Weil ich glaube, wenn man diesen Spirit nicht mehr hat, kann man auch nicht mehr so wirklich als Vorbild agieren. Also bei mir damals auch, als ich dann angefangen habe, im Homeoffice zu arbeiten, ich habe ja Jahre, bevor ich die Firma verkauft habe, im Homeoffice gearbeitet. Das heißt, keiner meiner Mitarbeiter konnte mich sehen. Ich habe nie einen Mitarbeiter zu mir nach Hause reingelassen. Die wussten nie, wie das hier drin aussieht. Erst als ich die Firma verkauft habe, habe ich irgendwann mal einmal zum Grillen eingeladen, damit die mal einmal zu mir nach Hause durften. Und das war dann tatsächlich auch ein großer Moment. Einer hat dann gesagt, kann ich hier ein paar Bilder machen? Kann ich ein bisschen filmen? Ich möchte mal einmal zeigen, wie so reiche Leute wohnen. Ich sage, hey, mach das Handy aus. Ne? So, aber so von der Sache, das war halt ein großer Moment. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich habe dann immer so spaßeshalber in die Firma so Nachrichten geschickt. Ich habe gesagt, ich möchte den Rest des Tages nicht kontaktiert werden. Ich gehe jetzt ins Schwimmbad, ich lege mich jetzt in den Garten, ich mache irgendwas. Und dann haben alle mal gesagt, ja. Und dann am nächsten Tag kam ich mit 1000 neuen Sachen zurück, wo jeder wusste, okay, der hat also gestern einfach mal ungestört richtig was ausgearbeitet. Und ich glaube, das motiviert Mitarbeiter auch. Ich glaube, dass Mitarbeiter lieber Chefs folgen, die halt auch wirkliche Maschinen sind, die auch mal richtig Gas geben, die auch mal wirklich Ergebnisse produzieren und nicht immer nur Probleme genauer beschreiben. Und ich glaube, jeder hat irgendwann mal eine schwierige Zeit im Leben, da läuft mal immer was nicht nach Plan, aber dann einfach nicht aufzugeben und zu sagen, gut, dann muss ich halt einen anderen Ansatz wählen, dann muss ich die Nuss anders knacken, dann muss ich einfach mal zusätzliche Zeit investieren. Das ist halt einfach normal. Und ich glaube, wenn du das mit 25 schon verstanden hast, dann wirst du einfach da noch eine wahnsinnig krasse, noch viel steilere Karriere hinlegen, als du das jetzt schon machst. Weil tatsächlich ist es ja so, dass viele in dem Alter, das du da jetzt hast mit 25 Jahren, eher so von Burnout sprechen, obwohl die noch nicht mal in der Nähe von Feuer waren. Das heißt, die machen sich die ganze Zeit Gedanken über Work-Life-Balance, was eigentlich eher heißt, ich möchte mehr gammeln und weniger machen. Und dann wird das auch teilweise noch mit unverschämt hohen Lohnforderungen kombiniert, damit man sich diesen Lifestyle da auch leisten kann. Aber ich glaube, die Sachen, die uns vielleicht die ältere Generation vermittelt hat, Ernten kommt von Säen und Säen ist halt auch mit Arbeit verbunden, das bleibt halt weiterhin valide. Jetzt ist ja dein Vater da nicht nur Serienunternehmer und gleichzeitig auch finanziell sehr erfolgreich, sondern auch schon, ja, ich sag mal, ein paar Tage älter als du. Aber der ist ja auch immer noch jeden Tag am Pushen. Welche Rolle spielt für dich so ein Vorbild direkt in der eigenen Familie?
Ja, ziemlich viel. Also Papa und ich sehen uns ja eigentlich, wenn es klappt, mittags kurz in der Mittagspause und dann abends kurz. Wir haben ja wenig private Themen, sage ich mal, die irgendwie besprochen werden, sondern es geht ja eigentlich mehr um strategische Themen. Weil das aber auch für uns beide die Themen sind, die uns extrem interessieren und die uns einfach Spaß machen. Und das ist ja in dem Sinne dann auch gar nicht so, wenn andere Leute fragen dann immer, wie viel Stunden die Woche arbeitest du denn oder so, ich track das ja jetzt nicht, weil das wäre einfach auch Quatsch, weil es macht ja auch total viel Spaß. Also ich habe mir diesen Job ausgesucht, weil er cool ist und weil ich da voll drin aufgehe und deswegen interessiert mich das gar nicht so sehr. Und mit Papa habe ich ja jemanden, der auch einfach extrem viel Spaß hat an diesen ganzen wirtschaftlichen Themen und so weiter. Und wenn man sich dann durchaus gegenseitig da so ein bisschen beraten kann, wie man jetzt strategisch was angeht, dann ist da ja einfach ein riesen Mehrwert da, weil ich kann jetzt ja extrem von dieser Erfahrung von ihm profitieren, weil er da in diesen ganzen wirtschaftlichen Thematiken viel mehr drin ist. Aber gleichzeitig, wenn wir uns jetzt über Themen wie Digitalisierung oder so unterhalten, dass er jetzt durchaus für Steuerkanzleien ein extrem wichtiges Thema ist oder künstliche Intelligenz, dann kann man da ja auch Wissen ganz gut kombinieren. Da kommt ja nachher auch ein richtig gutes Produkt bei raus, wenn wir selber an unsere Kunden Digitalisierungslösungen verkaufen und man gleichzeitig das mal abgestimmt hat, ob das auch wirtschaftlich so Sinn macht vom Prozess, was wir ITler uns da ausdenken, sage ich mal. Dann sind das ja geile Ergebnisse und ja, das mit Papa kann ich mich da schon ziemlich gut austauschen, um halt dann auch Dinge vorwärts zu bringen. Und wir haben halt auch ja gute überschneidende Arbeitszeiten, kann man nicht unbedingt sagen, ey, ich bin morgens ein bisschen später, erst ein bisschen früher, aber wir arbeiten insgesamt dann doch 7 Tage die Woche eigentlich beide. Das kann man, glaube ich, schon behaupten.
Gut, für diejenigen, die sich jetzt die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein 25-jähriger Junge sich regelmäßig mit seinem Vater trifft? Das liegt einfach daran, dass denen einfach der ganze Straßenzug gehört. Das heißt also, es ist egal, wer in welchem Haus wohnt, wenn man rausgeht, spätestens auf der Straße, trifft man auf ein Familienmitglied. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich spannend finde, ist, wie du jetzt beschreibst, dass dein Vater dich da auch anspornt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ermutigt, Gas zu geben, weil ich tatsächlich die komplett andere Erfahrung gemacht habe. Meine Eltern waren eben beide keine Unternehmer. Meine Eltern waren beide auch irgendwie so ein bisschen ängstlich. Mein Vater hat sich eigentlich ziemlich zurückgehalten mit so Empfehlungen, weil der einfach Arzt war und keine Ahnung hatte von Unternehmertum. Der hat einfach gute medizinische Arbeit für Patienten gemacht und den kaufmännischen Aspekt gar nicht so im Auge gehabt. Und meine Mutter war Lehrerin, die ist völlig talentfrei, was so wirtschaftliche Entscheidungen angeht. Und immer, wenn ich gesagt habe, Mama, ich kaufe da jetzt was, hat sie gesagt, Philipp, das ist aber viel Geld. Meinst du wirklich, du solltest das machen? Ich habe ewig immer von zu Hause gehört, stell bitte keine Mitarbeiter ein, dann bist du für die ganzen Gehälter verantwortlich. Wer weiß, wenn es da mit der Firma mal nicht läuft, dann hast du da ein Riesenproblem. Dann habe ich das gekauft, da was angemietet, hier irgendwo investiert. Und jetzt, wo mein Vater tot ist, erzähle ich meiner Mama oft davon. Aber manchmal hat sie eben auch schlaflose Nächte, weil sie einfach auch Gedankengänge da im Kopf entwickelt, die einfach nicht rational nachzuvollziehen sind. Und viele Leute, die mich jetzt so erleben, die sagen, der Semrod ist extrem, weiß ich nicht, extrovertiert, mutig, forsch, geht auch vor. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so die Anti-Reaktion ist auf das, was mir meine Eltern vorgelebt haben. Bei dir finde ich spannend, weil ich ja mit Papa und dir auch schon essen war, dass, wenn man da euch da so sieht, da sehe ich viele Parallelen. Von daher finde ich das einfach spannend. Auf der einen Seite, glaube ich, kann so ein unternehmerischer Kontext zu Hause pushen und Pullen vielleicht auch, ne, so zum Nachahmen animieren. Und auf der anderen Seite kann es aber auch so sein, wenn man zu Hause das gar nicht hat, dass man denkt, also wenn man immer das Gefühl hat, man hat so gar keine Kontrolle über die Sachen, weil beispielsweise als Lehrer hast du ja ein festes Gehalt. Wenn du denkst, ich habe zu wenig Geld, dann stellst du ja einfach fest, ja gut, ist halt nicht zu ändern, scheiß System, und fängst an, deine Ansprüche runterzuschrauben. Als Unternehmer denkst du einfach, ich brauche mehr Geld, gut, rufe ich drei neue Leute an, verkaufe einfach was, habe ich mehr Geld. Also das ist ja im Prinzip eine ganz andere Denkweise. Und von daher bin ich tatsächlich sehr dankbar. Und da mein Bruder den gleichen Weg gewählt hat wie ich, also so einen rebellischen Ansatz im Vergleich zum Elternhaus, glaube ich, dass das durchaus auch ja, positive Effekte haben kann. Also, wir haben jetzt hier in der Folge für euch, die bis zum Ende dran geblieben sind, so ein paar Sachen mitgenommen. Und ich hoffe einfach, dass ihr da wirklich mal drüber nachdenkt. Insbesondere, wenn ihr jünger seid. Du musst nicht erst 40, 50 Jahre alt sein, um mal richtig Gas geben zu können. Du kannst auch schon mit 25 so einen Kontostand haben, dass die Bank regelmäßig anruft und sagt, Konto ist voll, können Sie bitte ein neues eröffnen. Das heißt also, Relevanz ist durchaus wichtig. Erfahrung kommt dann durch das Tun. Du musst einfach dranbleiben. Du hast gehört, dass Bernd auch viel über seine Öffentlichkeitsarbeit profitiert hat. Also auch so einen Preis und überhaupt in der Presse zu erscheinen, bringt dir halt ja, Kontakte, die du dann halt auch in Kontrakte, also Deals verwandeln kannst, hat er hier auch vorgemacht, dass du eben kaufmännisch dein Unternehmen an verschiedenen Stellen optimieren musst. Das hast du auch mitgekriegt, dass wir dabei helfen, hast du so unterschwellig auch gehört, aber das ist jetzt kein Werbeslot für unsere Arbeit. Darüber hinaus hast du aber Power. Du brauchst einfach Geschwindigkeit. Ich bin ja fest davon überzeugt, alles, was man machen kann, kann man auch schneller machen. Und wenn man schneller macht, führt schneller zu einem Ergebnis. Dann hast du eine Möglichkeit zu prüfen, habe ich das erreicht, was ich wollte oder nicht. Und wenn das Ergebnis falsch ist, kannst du aber den Ansatz verändern. Wenn du länger wartest, ändert das ja erstmal an dem Ergebnis gar nichts. Du kriegst nur später die Rückmeldung, ob du auf dem richtigen Weg unterwegs bist. Du hast auch gelernt, dass der Papa von Bernd ein sehr lustiger Typ ist, den man unbedingt mal kennenlernen muss. Und Bernd hat guten Kakao. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt mit Bernd in Kontakt zu bleiben. Jetzt ist ja dein richtiger Name eigentlich Bernhard. Das heißt, wenn die Leute jetzt googeln, würden sie ja nur Bernhard Deken finden von Deken Technology. Aber für den Fall, dass jetzt jemand denkt, der Typ kannte ich bisher nicht, ich würde mir den gerne näher angucken, ich würde vielleicht gerne auch mal Kontakt zu dem suchen. Wie kann man an dich rankommen? Was wäre so dein bevorzugter Weg der Kontaktaufnahme?
Ich denke, LinkedIn ist da heutzutage das beste Kontaktmittel. Einfach anschreiben und dann wird das was.
Ja, wenn ihr dem Bernd über LinkedIn schreibt, ne, Bernhard Deken ist sein richtiger Name, Deken, Deeken. Das könnt ihr gerne machen. Schreibt vielleicht in die Kontaktanfrage rein, Podcast mit Philipp, weil der kriegt halt auch tatsächlich ein paar mehr Anfragen und wird auch die ein oder andere sonst einfach gar nicht zuordnen können. Weil tatsächlich ist er halt wirklich auch in diesem Kanal da, in der ganzen IT-Welt doch auch ziemlich bekannt. Ich habe ihn sehr früh einfach auch immer auf 1000 Fotos gesehen und deshalb diesen Akquiseprozess damals auch gestartet. Du hast gesagt, es war ein bisschen schwer, dich an Bord zu holen, aber ich hatte auch mir dieses Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich will irgendwann, dass dieser Typ bei uns Kunde wird, weil ich glaube, das wird eine geile Zeit und das ist jetzt seit vielen Jahren eine geile Zeit. Deshalb an dieser Stelle auch herzlichen Dank für deine Unterstützung, gerade im Hinblick auf bestimmte Prozesse, die da bei uns im Hintergrund mal immer eben schnell supportet werden müssen und deine ständige Erreichbarkeit, wenn ich auch einfach mal einen Sparringspartner für ein Technologiethema brauche, weil das, was da in deinem Kopf an Strom fließt, ist halt auch schon vergleichbar mit dem, was in so manchen Elektrizitätswerken los ist. Von daher, das ist viel wert, wenn man da nah dran ist. Deshalb lade ich euch da einfach nur ein, den Kontakt mal zu Bernd aufzubauen. Du hast jetzt hier die abschließenden Worte. Du kannst jetzt noch irgendwas sagen und dann wird diese Folge enden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, insbesondere an Leute, die vielleicht sich auch mit dem Thema selbstständig machen oder so tragen. Weil ich glaube, Bernd ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass das auf jeden Fall lohnt. Wenn es nachher nicht klappt, kannst du immer wieder zurück. Aber wenn du es nicht versuchst, wirst du nie rausfinden, wie geil das Leben als Unternehmer sein kann. Von daher abschließende Worte, Bernd.
Perfekt. Vielen Dank, Philipp. Auch von meiner Seite für den Podcast. Hat mir total Spaß gemacht. Ich kann den Zuhörern einfach nur empfehlen, kritikfähig zu sein, das Feedback entsprechend aufzunehmen, was man den ganzen Tag so von links und rechts bekommt, am eigenen Business ein bisschen arbeiten und ansonsten sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und einfach nach vorne zu marschieren.
Alles klar, herzlichen Dank. Dann bin ich gespannt, wo es die nächsten 25 Jahre hingeht. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich seinen 50. Geburtstag mit ihm feiere. Das heißt, ich muss mindestens 89 werden. Das heißt, ich habe auch noch eine lange Zeit, dich da zu beobachten. Und von daher, danke, dass du die Zeit für den Podcast genommen hast. Danke für die ganzen Insights. Danke für auch diese, ich sag mal, Bodenständigkeit und diese Praxiseinblicke. Lieben Gruß an deinen Vater und bis zu unserem nächsten Live-Treffen. Bis dahin, bye bye.
Danke.